ja noch zwei Beipackzettel. Können wir weiterleiten? Okay. Durch den Glauben, der einzige Zugang zum Heil ist letztendlich durch den Glauben. Den können wir uns nicht erarbeiten, sondern es wird uns angeeignet. Und wir müssen es annehmen. Und das ist auch nicht unbedingt jetzt eine große reformatorische Entdeckung, ja, diese viermal soli, sola, solus, sondern es ist eigentlich eine Wiederentdeckung. Alles das, was wir jetzt so von Luther ganz neu bekommen haben, hat er eigentlich wiederentdeckt. Er hat bei Augustinus geschaut, Hieronymus, den Kirchenvätern, und hat dort eigentlich das Staunen gelernt über dem, was diese Leute damals schon festgelegt haben. Was hat Jesus gesagt? Markus 1, Vers 15. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist angebrochen. Und wie kann man das sich aneignen? Ganz einfach. Er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da haben wir es schon. Alle Religionen versuchen aus diesem Brunnen, gibt so ein Bild, wo einer in den Brunnen reingefallen ist und dann kommt der Islam, Mohammed, und brüllt runter. Also, 5 religiöse Pflichten musst du erfüllen. Erstens Bekenntnis, 5-mal täglich beten, Armensteuer, Fasten, Mekka-Fahrt, die Wallfahrt. Und der da unten verzweifelt, Schirgar, er kommt die Wände nicht hoch. Schon bei 5-mal beten streikt er. Und jetzt kommt Jesus und sagt, denk um, glaub an das Evangelium, das ist neu und einzigartig auch heute. Und dann kommt das Judentum, da ist der Jude in den Brunnen reingefallen und man ruft ihm runter, du, jetzt musst du 613 Gebote halten. Das sind alles die Gebote, die aus der Tora letztendlich verschriftlicht sind, zusammengefasst. Und der fromme orthodoxe Jude fängt jetzt an, eins nach dem anderen zu erfüllen. Und beim 10. weiß er schon nicht mehr, was das erste war, geschweige denn die nächsten 590. Und diese einzelnen Gebote, die letztendlich zusammengestellt sind aus dem AT, aus dem Alten Testament, muss der Jude letztendlich auswendig lernen und sie verinnerlichen. Puh, was für eine Leistungsreligion. Und wir merken, jetzt kommt der Buddha. Ruft dem in den Brunnen Gefallenen zu, du, der achtfache Pfad, das ist das Richtige. Du musst das Leid dort unten überwinden. Dann merkst du es gar nicht mehr so. Und dann kommst du aus diesem Kreislauf heraus und der Buddhist dort unten verzweifelt, schon an der nächsten Kurve. Alle diese Religionen versuchen aus dem Brunnen selber herauszukommen. Leistungsreligion gibt immer Verzweiflung. Gibt immer, oder ich will sagen, nie die Gewissheit, habe ich es geschafft oder nicht. Habe ich irgendwo einmal die Ampel bei Rot aus Versehen, bin nicht geblitzt worden, aber der himmlische Blitzer hat mich erwischt und da bin ich durchgefallen. Heilsgewissheit kann nur dort geschenkt werden, wo man aus freien Stücken, aus freier Gnade letztendlich das bekommt, was wir nie erreichen können. Weil es uns zugesprochen wird, weil es uns gegeben wird und weil wir uns daran nur festhalten müssen, mehr nicht. Was ist das für eine Botschaft? Metanoia, griechisch, denk um. Der General von Vieban sagt einmal, die Eitlinger Schwestern sind ja auch hier bekannt. Und die Schwester von Vieban, der Vater von ihr als General, sagt einmal, was ist Bekehrung? Was ist Metanoia, umkehren? Stopp! Kehrt! Marsch! Drei kurze Befehle. Ja, das ist eigentlich das Umkehren und das Umdenken. Und da beginnt dann auch die Herrschaft Gottes in mir. Nicht verzwungen, weil ich jetzt einen Katalog abarbeiten muss, den ich vielleicht gar nicht schaffe und gar nicht schaffen werde, sondern ich kriege das, was mir fehlt, durch den Heiligen Geist zugeordnet. Und dieser Heilige Geist macht die Brücke von mir zu dem Auferstandenen und dann auch wieder rückwärts. Christus in mir. Von diesem Tausch redet Luther in der Freiheit des Christenmenschen. Und da kommt ein Bräutigam, beschreibt er, und die Braut. Die Braut ist eine Hure und die wollen jetzt miteinander Hochzeit feiern. Der reiche Bräutigam kommt, erbarmt sich über die Hure, nimmt sie als Braut und gibt ihr Brautgeschenke bis zum geht nicht mehr. Und die Hure hat nur eines anzubieten, ihre Schuld. Und da sagt der Bräutigam, genau das ist das Brautgeschenk, was du mir machen kannst. Gib mir deine Schuld, gib mir die Beschwernisse, gib mir deine ganzen Versagensdinge, dann feiern wir miteinander Hochzeit. Eindringlicher kann man es, glaube ich, kaum sagen, als mit der himmlischen Hochzeit auf diese Weise. Der Glaube feiert mit Jesus Hochzeit. Ja, und dann kommt dieser Paulus mit dieser Glaubensbotschaft. Er hat es richtig ausformuliert und es ist ja ganz seltsam. Wer den Römerbrief liest, das ist ja so der große Brief der Gerechtigkeit. 16 Kapitel, gespickt voll. Wer schreibt ihm diesen Brief? Nicht der Professor XY, sondern Tertius, der Sklave. Kann man Römer 16, 22 nachlesen. Ich, Tertius, der diesen Brief geschrieben habe. Er hat ihn natürlich nicht selber gedanklich. Das war seine Schreibmaschine, dem Paulus, seine Schreibmaschine. Tertius, was heißt denn das? Der Dritte. Die Römer haben nicht einmal sich Zeit genommen, ihren Sklaven einen Namen zu geben. Da war der Erste, Primus, Secundus, Tertius, Quartus. Eins nach dem anderen durchnummeriert und fertig. Und jetzt kann man sich vorstellen, ein Sklave schreibt solch einen hochdogmatischen Brief wie den Römerbrief. Ja, jetzt fragt man doch sicher gleich, also heute würde man doch frisch bekehrten Leuten sagen, also den Römerbrief, den liest ganz am Ende. Wenn du das Johannesevangelium und dann einfach ein paar leichte Briefe, dass man so seicht hineinrutscht in das Christentum. Und jetzt kommt dieser Paulus und mutet diesen Römer Christen dort zu, einen solch irrsinnig gespickt vollen mit dogmatischen und mit Floskeln, die man so gar nicht richtig kennt, vorzulegen und zu schreiben. Ist das nicht genial? Der Römerbrief als Schwarzbrot für die erste Gemeinde. Und jetzt ist es ganz klar und deutlich. Dort wird die Gnade und der Glaube aufs Einfachste und aufs Schönste diesen Römerchristen und damit der gesamten Christenheit, ja, werden sie eingeführt, weitergeführt und durchgeführt. Und wie hat sich Paulus im Halten des Gesetzes abgeplagt? Wir brauchen nur Philipper 3 lesen. Ich bin ein Pharisäer aus dem Stamm so und so. Und ich habe das gemacht und das gemacht. Und das, so viele Finger hat er gar nicht, was er aufzählt. Untadelig im Gesetz. Jetzt hätte man sagen können, Herr, Punkt, das reicht doch aus, Paulus. Und jetzt sagt er, das alles erachte ich für Dreck, um Christus zu gewinnen. Was ist das für eine Kehrtwendung? Hier haben wir letztendlich die Geburtsstunde des Glaubens. Und jetzt die Geburtsstunde der Reformation. Natürlich können wir das dem Paulus verdanken, aber Luther hat 1512, er war als Professor in Wittenberg berufen, er war gerade aus Rom zurück und jetzt sollte er seinen Studenten den Römerbrief erklären, auslegen. Und dann bei den Vorbereiten stolpert er über diese berühmte Stelle aus Römer 1, Vers 16, 17. Ja, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, zuerst für den Juden und dann für den Heiden. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, Zitat Habakuk 2, Vers 4. Das Heil wird hier an den Glauben gebunden und Luther wird auf einmal aus seinem Tiefschlaf aufgeweckt. Hier ist Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die jetzt Frieden und Heil bringt, das konnte er überhaupt nicht richtig verstehen. Weil sie damals letztendlich durch die katholische Theologie so in diesem gesetzlichen Fahrwasser, du musst tun, du musst tun, du musst tun, reingezwängt waren und er auch immer nur verstanden hat, das lateinische Justitia Dei, das ist die richterliche Gerechtigkeit. Da verurteilt mich Gott knallhart. Keine Chance. Die richterliche Gerechtigkeit, die ich verdient habe. Die Verurteilung wegen meiner Sünde. Und wenn Gott gerecht ist, oh, dann habe ich nichts zu lernen. Dann geht mir's dreckig. Ich als sündhafter Mensch, ich müsste von früh bis abends Schläge kriegen. Das wäre die richterliche Gerechtigkeit. Und jetzt ist das aber das Evangelium, die gute Nachricht. Das ist nicht eine Botschaft, die uns kaputt macht. Wieso gute Nachricht? Nicht? Sonst könnte man sagen, die böse Nachricht, die du jetzt empfängst. Du müsstest eigentlich täglich an den Ohrfeigenautomat 2 Stunden. Das ist richtig kracht. Und jetzt hat er Euangelion, die gute Botschaft für sich erkannt. Auf einmal ging es ihm, er hat immer wieder angeklopft. Was ist mit dieser Stelle? Ist das wirklich diese Stelle, die mich verdammt in Ewigkeit? Und dann wurde auf einmal ihm wie ein Kronleuchter, ging ihm das auf. Das ist ja nicht eine richterliche Gerechtigkeit, die mich aburteilt, sondern ich habe hier eine freisprechende Gerechtigkeit, die letztendlich durch den Glauben mir zugesprochen wird. Und dann ist ihm auf einmal, sind wie Schuppen aus den Augen, aus den Haaren rausgefallen, die Geburtsstunde, und dann kam dieser Thesenanschlag. Man nennt auch diese Geburtsstunde das sogenannte Turmerlebnis. Diese neue Dimension, die ihm jetzt aufgegangen ist, nicht mehr das Gesetz ist das Entscheidende. Das Gesetz ist gut, wir haben das ausführlichst auch behandelt, aber jetzt kommt es, dass es eine neue Erkenntnis vom Gesetz gibt, wie es vom Neuen Testament her gesehen werden muss. Bislang hat man immer gedacht, oh, es hängt alles am Gesetz. Du musst das alles peinlich erfüllen, dann hast du irgendwo eine Chance. Und dann schreibt Luther, nein, du bist überfordert, du kannst doch das Gesetz gar nicht halten. So wie es Gott meint, unmöglich. Unmöglich. Und jetzt kommt Römer 3 und Galater 3. Nimm dies alles im Glauben an. Das ist die einzige Möglichkeit, die Gott uns bietet. Und jetzt wollen wir uns mal auf diesen Beipackzettel stürzen. Römer 4, 16 bis 21. Dort haben wir letztendlich die Zusammenfassung all dessen, wo wir jetzt auch gleich hinwollen. Wir wollen uns zuerst einmal den Glauben bei Abraham anschauen. Dann nehmen wir die Glaubensgalerie, Hebräer 11. Naja, und dann die Auswirkungen des Glaubens und schon haben wir es geschafft. Und morgen sind wir noch mit dem Henoch dran, um eine einfach aus dieser Glaubensgalerie herauszunehmen, der besonders mir angenehm ist. Und dann werden wir alle Schattierungen dieses Glaubens noch einmal ganz praktisch auch uns vorführen lassen können. Und jetzt haben wir hier Abraham, den Glaubensvater. Ich lese einfach einmal: Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft, das, was nicht ist, das es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie es ihm zugesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißen hat, das kann er tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Glauben kommt ja etymologisch von geloben. Das, was heißt geloben? Ich gelobe mich jemanden an. Verlobung haben wir da auch dieses Wort. Ich trete in eine personale Beziehung hinein. Der Glaube gelobt sich Jesus an. Du bist mein und ich bin dein. Das ist das eigentlich. Davon können wir ausgehen. Es kann auch ein Stoßseufzer sein. Es gibt manche, die sagen, ja, wenn du nicht deine Bekehrungsstunde kennst, nur dann ist alles nichts gewesen. Und dann gibt es wieder andere, die hineinwachsen in das Glaubensleben und auf einmal merken sie, ich bin ein Sünder. Das ist der Punkt, von dem von beiden Seiten gekommen werden kann. Der eine, der auf längere Sicht einfach christlich erzogen wurde, er ist mit dabei, man nennt es heute christlich sozialisiert. Und dann kommt er an den Punkt, wo er wirklich merkt, aua, ich kann doch eigentlich vor Gott gar nicht bestehen. Das wäre die eine Seite. Und dann diese Bekehrung, dass er seine ganze Schuld eigentlich erkennt und bekennt. Und der andere kommt Knall auf Fall, Bekehrungsstunde, 17.07.1999, ich nehme einfach mein Datum. Da habe ich es erreicht, da habe ich mich niedergekniet, da habe ich letztendlich Jesus gefunden. Diese beiden Sachen gibt es. Und dann entsteht eine Beziehung. Bisher sind wir die Herren. Durch Adam haben wir dieses rebellische Wesen in uns. Gott, ja, das ist nett, wenn er hinter den sieben Bergen hockt, aber das soll mich doch wieder in Ruhe lassen. Und dann merken wir, ich bin auf dem Thron. Und es gibt auch ein, wie soll ich sagen, ich betontes Christentum. Das Beifahrer-Christentum suchen wir aber, wo Jesus am Steuer sitzt. Und das ist das Richtige. Und dann übergebe ich letztendlich den Thron diesem Herrn aller Herren. Der sitzt auf einmal auf dem Thron und ich daneben. Vorher saßen wir immer schön drauf und haben bestimmt, wo es lang geht. Und jetzt wollen wir einfach mal den Glauben bei Abraham anschauen. Und zwar die zentralen Verse müssen wir uns jetzt ein wenig anschauen. 17 und 18, ich habe jetzt keine Zahlen hier angeschrieben. Aber es geht letztendlich um die Opferung Isaaks. Und das ist ein Schmerzensweg für Abraham gewesen. Wir haben das auch im Frühjahr behandelt, die Opferung Isaaks, auch dass Christus im Alten Testament hier sehr abgebildet ist, dass letztendlich der Vater nicht zurückzieht, der himmlische Vater. Dort muss Abraham noch zurückziehen. Stopp! Halt! Es reicht, bin dein Jung los. Aber am Kreuz schreit keiner Halt, Stopp! Sondern dort passiert es wirklich. Und wir könnten auch diese Geschichte gar nie verstehen, wenn wir das nicht aus diesem Gesichtspunkt Christus im Alten Testament, die Fortschattung letztendlich dessen, was am Kreuz von Golgatha passiert, dort abgebildet ist. Und das ist das Erste, was Paulus hier als Glaubensvorbild uns hinstellt. Der Weg ist bereitet für den Sohn, auf den er jahrzehntelang gewartet hat. Und dann ist er ja 100 gewesen. Es ist ja nicht irgendwie so, dass er noch ein junger Spund gewesen wäre. Und dann muss er dort dieses Opfer bringen, dieses Übermenschliche. Und ich denke mir fast, dass Gott das hier ein Stück weit uns auch so zeigt. Es wird ja gesagt von Abraham, wer war er in Bezug auf Gott? Er wird Freund Gottes genannt. Jesaja 43, Jakobus 2. Freund Gottes. Und ich denke mir, es ist Spekulation, Auslegung, dass Gott vielleicht einen gesucht hat, dem er in dieser Weise sagen konnte, wie es ihm ums Herz ist. Das konnte er nicht jedem sagen. Und in dem Moment, wo dieser Abraham bereit war zu gehen, 3 Tage lang, dort hat er 3 Tage seinen Sohn schon im Grab gehabt. Da ist deutlich geworden, da hat Abraham ein Stück weit gespürt, was es Gott letztendlich kosten muss, seinen geliebten Sohn sich vom Herz zu reißen und dort ans Kreuz hinzuhängen. Ein innergöttliches Schmerzensgeschehen könnte man es vielleicht nennen, was hier bei dem Abraham letztendlich vorgegangen ist, wo Gott ihm ein Stück weit sein Innerstes mitgeteilt hat. Ist ganz seltsam. Und dann muss er das Opfer ja doch nicht bringen. Und jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Jetzt ist Abraham fähig zu dieser Tat. Warum? Der Römerbrief sagt das. Er war völlig überzeugt, dass Gott auch aus einem Steinklumpen oder aus 1000 Jahre Asche diesen Isaak auf einmal wieder lebendig machen kann, wieder zum Leben erwecken kann. Das ist Glaube. Obwohl der Abraham lange vor der Auferstehung gelebt hat, war ihm das völlig klar. Gott hat das gesagt. Und jetzt stütze ich mich mit allem, was ich habe, darauf. Egal was kommt, egal wie es läuft. Und diese Auferstehungskraft, an die hier Abraham geglaubt hat, das ist ja heute für viele lächerlich. Nicht, wenn man so über die letzten Dinge redet und dann sagt, irgendwann werde ich wieder auferstehen. Oder die Wiederkunft Jesu ist ja in der Theologie mit Rotstrich ausgestrichen. Da wird man lächerlich gemacht. Da heißt es dann auch, schönes Märchen, hast Grimms Märchen gelesen, ja, gibt es da irgendwelche neuen Bücher. Das drückt ja auch ein Stück weit die Glaubenslosigkeit unserer Tage aus, dass man meint, 80, 90, 70, 50, wie auch immer Jahre, und dann Klappe zu, Affe tot, fertig, hoffentlich. Aber diese Fragen treiben jeden um. Was ist mit meiner Schuld und was ist nach dem Sargdeckel? Sollte es eventuell doch etwas geben, dann bin ich natürlich angeschmiert mit meiner Version, die ich mir zurechtgelegt habe. Und das ist das Erste, was hier der Paulus anführt. Abraham hatte den Glauben an die Auferstehungskraft Gottes. Obwohl es überhaupt 3000 Jahre gar nicht ersichtlich war, was mit Jesus dann letztendlich auch alles passiert. Römer 4,18. Der Abraham glaubt, dass Gott zum Ziel kommt mit seinem Nachwuchs, auch wenn er älter geworden ist. Das ist Glaube, der gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung hin letztendlich, wagt zu glauben und Gott die Ehre zu geben. Das ist Glaube. Krummacher in seinem Manna beschreibt diese 3 Stationen des Glaubens, die wir, so wie Abraham das auch gemacht hat, durchmachen müssen. Da schult uns Gott und ist auch nicht, wie will ich sagen, schreckt nicht zurück und sagt, oh Mensch, das tut ihm so arg weh und so, dann müssen wir ein bisschen langsamer tun. Der erste Schritt im Glauben ist, da kommt jemand zum Glauben. Und dann gibt ihm Gott viel zu schauen. Da passiert auf einmal was, er hat gebetet, zack, ist jemand gesund geworden oder dies oder jenes. Da gibt Gott unheimlich viel Glaubensgrundlage. Jetzt für denjenigen, der sich auf diesen Glaubensweg gemacht hat. Dann kommt der zweite Glaubens, Schritt. Drittes Treppchen, zweites, erstes Treppchen, Olympiad. Könnte man fast sagen. Jetzt nimmt Gott diese unmittelbaren Dinge weg, dass er nur noch das Wort hat und sagt, ja, darauf muss ich mich jetzt stützen. Und der dritte Glaubensstandpunkt auf diese Höhe möchte uns Gott führen, ist genau das, was Abraham hier macht. Er hat eine Verheißung und die Verheißung zieht und zieht und zieht sich und es wird rein menschlich gesehen alles unmöglich. Auf Hoffnung hin. Und jetzt fängt dieses Vertrauen an, dass ich wieder besseren Wissens und Hoffens trotzdem an dieser Verheißung festhalte und sage, Herr, du hast gesagt, ich sehe überhaupt nicht, ich kann das auch überhaupt nicht zusammenreimen und vorstellen. Aber ich darf dir zutrauen, dass du aus Steinen Kinder erwächst oder aus einer Totenmasse wieder Leben hineinbringst, Hesekiel. Da steht der Hesekiel vor dem Totenfeld und Gott sagt ihm jetzt, befehle du diesen Toten, dass wieder Leben hineinkommt. Und dann sieht er, wie dieses Totenfeld sich rangiert, natürlich ein Bild auf das wieder erstarkende und aufkommende Israel. Und dann sehen wir es, wie Jesus auch sagt, sei getrost, dein Glaube hat dich gerettet, hat dir geholfen. Was hat Luther da nicht rausgeholt aus dieser Geschichte? Er schreibt da, das ist ein feiner Glaube, der seine Unwürdigkeit erkennt und sich doch nicht daran hindern lässt, in seinem Vertrauen zu Christus, sondern durch alle Widerstände hindurch, bis er Christus ergriffen hat. Das ist doch köstlich. Aber das ist das Ziel des Glaubens. Da möchte uns Jesus letztendlich hinbringen. Alles andere sind Vorstufen dahin. Und wir haben es natürlich im Glauben gegenüber den Alttestamentlichen noch etwas einfacher. Das ist alles vorpfingstlich. Der Heilige Geist war noch nicht da. Und trotzdem hat Gott ihnen schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, einige Goodies gegeben, um ihnen zu helfen, dass sie das überhaupt auch hinkriegen. Wir haben ja auch gesehen, nicht, der Glaube ist nicht etwas, was wir selber produzieren können. Der Vater zieht zum Sohn, das ist das. Gott macht immer den ersten Schritt. Aber hier haben wir es, das Nachpfingstliche, diese Zeit unterscheidet sich doch gewaltig. Christus in uns, der Heilige Geist zieht zu Christus hin. Und wir haben es tausendmal besser eigentlich als das, was ja jetzt die vor Golgatha, vor Christuszeit letztendlich auch gehabt hat. Und ein kleines Beispiel, man hat mich bei der ersten Prädikantenprüfung durchfallen lassen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte. Und dann, ich hatte Epheser 6, Vers 1 und 2. Das war nicht so angenehm, dass man dann auch mal was über Abtreibung gesagt hat. Aber ich habe es gemacht und wurde dann in der Verteidigung dieser Predigt dann letztendlich zusammengebrüllt. Man war entsetzt, ein Pfarrer, jedenfalls ein reformierter Pfarrer aus Bremen-Nord, wow. Und ich dachte, ja, jetzt war es das. Dann sagte mir dann der Dr. Kuschnerus, ja, wir haben doch geschaut und ich soll doch noch mal eventuell ein Jahr machen. Ich sagte, gut, das müssen wir einfach überlegen und drüber beten und dann sind wir nach Hause, meine Frau hat das erzählt und dann haben wir einfach gesagt, Herr, ist das Schluss oder geht es noch weiter? Am 2.10., ich habe mir das extra aufgeschrieben, schlagen wir das Komma Hermanna, das Andachtbuch auf, abends dann und was sehe ich da am 2.10.? Wie so ein Brennglas, Markus 5, 36. Fürcht dich nicht, glaube nur. Ich gucke meine Frau nur an und sehe mich und dann sage ich, du, das ist die Antwort auf unsere Frage. Ich muss weitergehen. Das war auch genau richtig. Aber so ist das. Das Wort alleine reicht und wir stützen uns mit allem, was wir haben, darauf hin. Mehr nicht. Ich habe gar kein Land gesehen, wusste auch gar nicht, wie es gehen kann. Und trotzdem war es dann der Weg. Das ist der Glaube Abrahams. Jetzt meine kleine Frage. Wie sind denn die Alttestamentlichen, die Jesus ja noch gar nicht hatten, gerettet worden? Das ist schon eine wichtige Frage. Wir haben ja das Gesetz, diesen ganz großen Klotz des Gesetzes mit Mose bis Christus. Und heute ist das Judentum genauso in dieser Richtung. Gesetz, Gesetz, Gesetz. Wie ist denn Noah gerecht geworden? 2. Petrus heißt es, Noah der Gerechte. Lot der Gerechte. Da dreht mich ja immer rum. Ich denke, hey, so einer gerecht, dann wäre mir es auch noch schaffen. Ja. Durch den Glauben, das ist es doch. Ja, was soll denn dann das Gesetz? Das Gesetz ist dein Einschub. Das Gesetz zählt zu Christus, der Zuchtmeister. Deswegen ist es so nötig, dass das Gesetz auch noch da ist. Das Gesetz zählt zu Christus, weil wir es gar nicht können. Ich habe es ja vorhin vorgelesen. Wir können, du kannst doch das Gesetz gar nicht halten. So wie es Gott meint. Unmöglich. Und das schreit ja alles nach diesem Erlöser. Wo ist denn einer, der mir diese Last des Gesetzes abnimmt? Abraham hat noch kein Gesetz gehabt. Und wir sehen, diese ganze Hebräer 11-Linie ist eine Glaubenslinie. Kain und Abel, Henoch, ja, da haben wir alles dabei. Abraham, Isaac und. Die ganze Erzväter-Gilde ist da dabei. Also sehen wir, wir haben hier auch durch den Glauben im Alten Testament schon die Erlösung angedeutet und auch für Einzelne schon parat. Jetzt nehmen wir den Hebräer 11, diese Glaubensgalerie. Wir wollen es nicht alles lesen, das sind 40 Verse. Ja, das braucht ein bisschen. Aber ich will einige Schlaglichter da nur herausnehmen. Und hier haben wir einen wunderbaren Abriss, eigentlich von Anfang bis zur Abfassung. Ich denke, Paulus hat diesen Brief geschrieben. Ich habe bei den Kirchenvätern noch keinen anderen Verfasser kennengelernt. Immer wieder sagen sie, das hat Paulus geschrieben. Also es steht zwar nicht explizit da, aber sei es drum. Hier haben wir Glaubensväter und Glaubensmütter. Und da sollen wir doch ganz dankbar sein. Wer einen Vater, eine Mutter, vielleicht eine Oma gehabt hat, die glaubensmäßig schon unterwegs war und sie wahrscheinlich für dich und für mich, ich weiß es nicht, bei uns ist die katholische Linie, da weiß ich nicht, wo da irgendwas Evangelisches war, aber sie werden gebetet haben und auch von Nicht-Evangelischen, sage ich mal so, erhört Gott Gebete, wenn es darum geht, Herr, zieh ihn ins Himmelreich hinein. Und man kann dankbar sein, ja, über jede Schule, die hier noch sich evangelisch nennt und auch das umsetzt, Kindergärten, die es weitersagen. Und vor allen Dingen Elternhäuser, die ihren Kindern den Weg zu Jesus weisen. Ob sie das nachher annehmen oder nicht, kann man nicht bestimmen. Und man muss sich schwer aufhüten, den Kindern mehr Lasten aufzulegen, als es die Schrift macht. Man kann auch kräftig verbiegen, dass sie nicht ein Nietzsche, wer ein Gedicht liest von ihm, der große Religionskritiker, mit 17, 18 ein glühendes Jesuszeugnis. Und dann ist er im Theologiestudium und dann liest man einmal die Krähen, die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, macht nirgends Halt. Ich bin zur Wüstenwanderung verflucht. Da sieht man etwas von den Abgründen, in die er hineingestürzt ist durch die Religionskritik und durch die Theologie, letztendlich die historisch-kritische Methode. Nichts als blanke Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Das ist das, was übrig bleibt. Und jetzt schauen wir hinein in dieses Kapitel. Da haben wir ja so eine kleine Definition, was ist Glaube. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht glauben, die wir nicht sehen, und ein Beharren auf dem, was man hofft. Und jetzt schreibt Luther an Melanchthon, Philippus, bei dir ist der Glaube ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Ja, man braucht nicht mit Fingern zeigen. Es gibt in unserem Glaubensleben immer wieder Tiefschläge. Und wer meint, er wäre dann irgendwo High Level und geht immer bloß nach oben, das ist leider ein Trugschluss. Wir werden geschüttelt und gerüttelt. Und wenn ein Johannes der Täufer auf der Burg Machaerus seine Leute schickt und sagt, ist das der Richtige? Warte mal auf den Richtigen. Es gibt andere, die das auslegen, der Johannes war da nicht zweifeln, sondern um der Jünger willen. Aber ich denke es anders, weil Jesus nämlich sagt, sag dem Johannes, das. Und dann zählt er nur auf, was passiert ist. Tote sind aufgeweckt, Kranke, Stürme, alles Mögliche, er ist der Herr über alles. Und das hat er ihnen nur gesagt. Und wenn ein Johannes der Täufer, der schon als der Größte im Alten Testament und der Kleinste im Neuen Reich aufgesagt wird, ja, dann brauchen wir uns doch nicht denken, wir kommen ungeschoren und so ganz auf dem lockeren Weg, gerade, alles gerade, bisschen aufwärts, dass man es auch noch sieht, ins Himmelreich. Nein, wir werden geschüttelt und wir werden geprüft über unseren Glauben, dass er, wie es Theo Lehmann sagt, wir brauchen wieder feuerfeste, KZ-feste Christen. Boah, habe ich gedacht, oh, aber das stimmt. Die Stürme werden kommen und unser Glaube wird auf alle Fälle geprüft, ob wir es denn so meinen. Die Mundchristen, oft immer viele, aber sind es wirklich welche, die an Jesus festhalten, egal was kommt? Und wenn ich da lese, erst der Glaube erkennt, dass Gott die Welt durch sein Wort, ganz einfach, er spricht und es steht da, geschaffen hat. Das ist der Glaube. Also ich, Werner Gitt, ich habe immer wieder die Kassetten gerne gehört, die CDs, Videos, alles runtergeschlungen, für die Schüler aufbereitet, weil der Mann es so wunderbar hinkriegt. Diese komplizierten Sachverhalte so darzustellen, dass ich es verstehe. Das ist ein Wunder gewesen, dass ich das verstanden habe. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und dann können Sie uns lange weismachen, dass da irgendwie welche Urknällchen und was weiß ich da passiert wäre. Man kann es jederzeit ganz leicht aushebeln. Information, die wir in der DNS haben, entsteht nicht von alleine. Geht nicht. Wir haben drei Ebenen, Leben, Information, Materie. Von oben nach unten geht es. Aber die Materie kann keine Information erstellen. Dafür brauche ich Geist. Und Leben gleich gar nicht. Und man weiß nicht, was Leben ist. Man rätselt rum, man weiß es nicht. Was Information ist, wissen wir. DNS, 3 Milliarden Buchstaben, schön aneinander geordnet, die ablesbar sind. Die Bauanleitung für diesen herrlichen Körper. Ja, jeder hat einen herrlichen Körper geschaffen. Dort drin ist, das entsteht nicht von alleine, geht gar nicht, weil es Information ist. Information braucht immer einen Informationsgeber und einen, der ihn ablesen kann. Das ist völlig klar. Deswegen muss es einen Schöpfergott geben. Es geht gar nicht anders. Und jeder ernsthafte Naturwissenschaftler bestätigt das. Es muss letztendlich. Aber weil es nicht in die Ideologie reinpasst. Deswegen hält man die Klappe. Und wer 20 Jahre in diesem Gebiet letztendlich publiziert hat, der kann eigentlich seinen ganzen Bücherschrank, den er da geschrieben hat, eigentlich so an die Kante des Tisches legen und einfach mal wegschieben. Er ist ein Mann, der im Ausschuss nennt. Das ist so, wenn er das bekennt. Er spricht und es geschieht. Das ist anders wie wir. Wenn wir was sagen, da passiert nichts. Jeder Handwerker braucht Material. Ja, der Zimmermann kann ohne Holz nichts machen. Der Elektriker, der kann lang seine Finger da irgendwo in die Wand stecken und dann sagen wir, da kommt nichts. Er braucht ein Kabel. Und dann muss er es richtig verkabeln, dass das Ding auch richtig läuft. Der Bäcker braucht Brot, er braucht Teig, er braucht Korn gemahlen. Damit kann er was arbeiten. Aber Gott braucht kein Material. Gott sagt, so jetzt, das ist es. Und es ist in der Komplexität nicht zu übertreffen, was er durch das Wort schafft. Und das ist der große Unterschied. Gott ist ein schöpferischer Gott mit seinem Wort. Und wenn wir genau hinschauen, dann können wir eigentlich nur sagen, ja, das stimmt. Das ist eigentlich nichts anderes, was uns übrig bleibt. Ich hatte mal eine Kommilitonin, mit der bin ich von Ludwigsburg nach Hause gefahren, zum Bahnhof, und dann bin ich weitergefahren. Und sie saß mir gegenüber, sie hat, glaube ich, Deutsch und Englisch oder irgend sowas studiert, und sie fragt mich, du Thomas, also du studierst jetzt Theologie und Biologie. Sag mal, da musst du doch von einem Fach zum anderen immer wieder das Hütle wechseln. Oder wie kommst du damit klar? Ich sage, das ist das Herrlichste, was ich je gesehen habe. Dort sehe ich, wie alles minutiös auf kleinstmöglichem Raum, größtmögliche, die Photosynthese, da wird durch Lichtquanten ein Elektron immer ein bisschen höher gehoben und auf einmal fällt es runter und mit dem erzeugt es Energie, dass nachher aus CO2 und Wasser Traubenzucker entsteht. Wenn nur ein Stückchen, ein ganz kleines Bauteil in dieser Kette fehlt, dann gibt es nicht irgendwie Schmalz oder irgendwas anderes, sondern gar nichts. Dann geht gar nichts. Und dann sagte ich ja, du, und wenn ich das so in dieser Komplexität und Differenziertheit sehe, und dann auf der anderen Seite, wow, da ist ein Schöpfergott. Dem habe ich das zu verdanken, sagte ich ja, Claudia, was Fantastischeres gibt es gar nicht mehr. Sie saß mit offenem Mund da und konnte es gar nicht fassen, dass diese zwei Studiengänge irgendwo kompatibel sind. Und dann wird der Abel als Beispiel gebracht. Viele rätseln ja, warum der Abel jetzt auf einmal das bessere Opfer gebracht hat als der Kain. Nun, die haben beide natürlich auch von Vater Adam Unterricht gekriegt. Und Vater Adam und Mutter Eva, die haben geopfert. Das erste Opfer hat Gott gemacht. Er hat sie mit Fellen gekleidet. Also die Tiere werden ihre Felle nicht freiwillig hergegeben haben. Da muss ein Opfer passiert sein. Und das haben sie alles mitgekriegt. Sie werden immer wieder geopfert haben. Blutopfer. Weil Blut Schuld wegnimmt. Und dann hat der Kain gedacht, ja, und sind wir Kartoffelreiche auch. Es wird ja Gott auch angenehm sein. Und der Abel wusste, es muss ein Blutopfer sein. Das von Herzen kommt. Und dann diese ganze dumme Geschichte mit dem ersten Mord. Deswegen ist Abels Opfer angenehm gewesen. Kain hat gedacht, naja, komm, ich sag, der Zentner Kartoffel ist auch ganz gut, brennt auch gut, ja. Deswegen hat er ja das Minuszeichen bekommen und Abel das Pluszeichen. Und beide haben sie wahrscheinlich gewusst, ja, dass hier die Frage der Sünde im Raum steht, die nur durch Blut letztendlich zur damaligen Zeit eben beseitigt werden konnte. Und dann gibt es immer wieder Leute, die auch meinen, sie müssten das Kreuz, ja, ist ja letztendlich eine Vorbildung des Kreuzes, in irgendeiner Weise verharmlosen, lächerlich machen oder sonst irgendwas. Jetzt war ja wieder irgendwo so eine seltsame Oper da, so ein gotteslästerliches Ding, ja, wo man eigentlich nur sagen kann, Leute, seid ihr nicht ganz sauber, ihr wisst gar nicht, was ihr macht. Gott wird euch heimsuchen. Das wird viel, viel schlimmer, als dass die irgendwie jetzt hier gemeint haben, jetzt müssen wir da irgendwas lächerlich machen und uns eine Posse drüber treiben. Genauso das, was bei Olympia passiert ist, dem Abendmahl. Ich habe extra diesen Sonntagsblatt da, den Evangelischen, geschrieben. Die haben auch gesagt, oh ja, das hat, die hat was ganz anderes gemeint. Und die haben, ach, und alles nicht so schlimm und so weiter. Ja. Ich habe ihnen geschrieben, sie sind Steigbügelhalter für die immer größer werdende Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Und letztendlich sind sie selber schuld an der Entleerung der Kirche. Und dann haben wir Henoch und Noah. Und sie stellen sich zu zweit gegen eine gottlose Gesellschaft. Wir werden das morgen noch ein wenig uns anschauen. Und der baut da 120 Jahre an der Arche rum. Wahrscheinlich kann man sich das Gelächter der Leute und das Gespotte vorstellen, die da immer wieder mal vielleicht gesagt haben, oh, da ist irgendeiner, der baut da so einen Kasten, komm, lass uns unseren Sonntagsspaziergang dahin machen, den müssen wir uns doch mal angucken. Und gelacht und gespottet haben, haha, Noah, ja, ja, hier soll Wasser sein, schlecht geträumt, nicht, und so weiter. Aber das sind die Glaubensbeispiele, sie haben das Wort Gottes gehabt und haben es umgesetzt, haben gesagt, ja, Gott hat zu mir gesprochen und das will ich tun. Kochlovius, ein Pfarrer aus Krelingen, sagt einmal, er berichtet eine Geschichte von einem jungen Pfarrer, der sollte im Gefängnis einen Gottesdienst halten. Und wie er gerade auf die Kanzel da hoch sich hangelt, tritt er auf seinen Talar, naja, und oben die letzte Stufe erwischt er nicht und brrrr geht es wieder abwärts. War natürlich ein riesen Gejohle und Gelache, aber er rafft sich auf, geht wieder hoch und in einem Geistesblitz sagt er, ich bin dankbar, dass es so passiert ist, weil ich Ihnen nämlich jetzt heute sagen möchte, wie man fallen kann und wie man wieder aufstehen kann. Also habe ich nur gestaunt, wie er dieses, welche Geistesgegenwart dieser Mann gehabt hat. Nun, dann haben wir den Abraham, der Mann des Glaubens. Ja, und dann sehen wir, was hat Abraham für eine Schau, für eine Sicht gehabt? Philipper 3, 20, 21. Unser Bürgerrecht, darauf hat er gewartet. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist das, worauf Abraham gewartet hat. Und er hat gewusst, dieser Gott, der zweimal einen Bund mit mir gemacht hat und dem ich den Sohn gegeben habe, der es letztendlich gut hinausgeführt hat, dem gehört mein Leben und der wird mir einen Platz bereiten, der viel, viel besser ist. Und er ist im Zelt herumgewandelt und hat keine bleibende Stätte gehabt. Und dann sehen wir die Eltern von Mose, Glaubensvorbilder. Das ist ja eine mutige Tat gewesen. Die wären ja an die Wand gestellt worden, wären sie aufgeflogen. Hätte man sie erwischt? Nein, wir bringen unseren Bub nicht um. Hätte man sagen können, naja, komm. Ja, wir werden sehen, was haben die Grünen eingebracht? Sie wollen gerne Abtreibung bis zum 9. Monat, nicht? In Neuseeland hat man Abtreibung nach der Geburt jetzt legalisiert. Wir merken, was in unserer Welt los ist. Wir haben seit 1980, seit der Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes, erst in Amerika, der Westen hat natürlich fröhlich nachgezogen, über 6 oder 7 Milliarden Kinder, die das Licht der Welt nicht gesehen haben, umgebracht, ermordet, kaltblütig. Das ist die Wahrheit. Ja? Davon möchte keiner reden. Das heißt dann immer, ah ja, tun wir ein bisschen was wegmachen. Nein, diese Eltern haben gesagt, unser Kind wird nicht umgebracht. Und Gott hat sich dazu gestellt und hat diesen Mann Mose letztendlich aus dem Wasser gezogen und für seine großen Pläne eingesetzt. Und dann haben wir, na, wir schauen an Luther Reichstags in Worms, wenn man so ein bisschen die Biografie liest, er ist ja nicht gleich mit dem Flugzeug dorthin und man hat ihn dort im Fallschirm runtergelassen. Gab es ja noch nicht, aber das, was war, ist, er ist mit Pferd und Kutsche von Station zu Station. Und jedes Mal, wo er übernachtet hat, hieß es, Martin, weißt du, was dir blüht? Die machen dich ein bisschen kürzer, den Kopf. Geh bloß nicht dahin nach Worms. Jede Station hat er das gekriegt. Und dann sagt er, egal, ob jetzt so viele Teufel auf den Dächern sind, wie die Dachschindel da in Worms. Ich muss, ich kann nicht anders. Und dann haben wir 2000 Wormser, die hinter ihm standen. Und das hat er auch gespürt im Gebet letztendlich. Und dann haben wir die Hure Rahab, Glaubensvorbilder, ein Bild vielleicht auch für die verfolgte Gemeinde. Und Gott bedient sich manchmal auch ganz krummer Wege, dass diese gute Frau die Lüge einsetzt. Ich denke, Gott hätte es auch anders machen können. Aber sei es drum, sie wird in der Genealogie Matthäus 1 als Mutter von Jesus Christus in der Genealogie geführt und damit als eine Frau des Glaubens. Ein dritter Punkt, ich sehe schon, wir müssen etwas abkürzen, da sind wir noch, die Auswirkung des Glaubens, etwas ganz Wichtiges. Wer glaubt, bekommt ein Sahnehäubchen geschenkt. Wer sich Jesus anvertraut und seine Schuld bereinigt, bei mir war das erst so, wer bei 110, 120 auf der Autobahn vom Motorrad absteigt, da bleibt meistens viel übrig. Meiner Frau und mir ist nichts passiert, voll befahren, Pforzheim West, Pforzheim Ost, kannst du nochmal nachschauen. Auf dem Viadukt ist das Hinterrad zusammengebrochen und wir haben uns verabschiedet. Und es ist nichts passiert. Meine Frau, Schlüsselbein durchgebrochen, Gehirnerschütterung, ich auch. Aber uns war klar, jetzt geht es erst los. Und dann fing er an, Bibel zu lesen. Und dieses Bibellesen hat uns gezeigt, Thomas, hast viel geklaut. Und ich bin ins Kaufhaus nach vielem Ringen und Beten und habe dort das ganze Geklaute auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, ich habe bei Ihnen gearbeitet. Das habe ich damals mitgenommen. Und der Herr hat alles gut gemacht. Und seit dem Zeitpunkt, seit ich angefangen habe aufzuräumen, weißt du, was ich dann gekriegt habe für ein Sahnehäubchen? Die Gewissheit des Heiles. Jetzt bin ich dort mit diesem Mann von Golgatha eins. Ich in ihm und er in mir. Das habe ich erlebt. Und diese Heilsgewissheit schenkt nur der Glaube, nichts anderes. Und wenn ich jetzt hier auf dieser Stelle umfallen würde, dann bin ich nicht im Nirvana oder irgendwo, Blümchenwiese, sondern ich bin bei Jesus, mit dem ich zusammengehöre. Und ich hoffe, auch wenn die Stürme noch kommen, kann ich jetzt immer wieder nur bitten, ich bin nicht starr, ich bin Weichei, Warmduscher, wie auch immer man das nennt heute. Ich würde davon springen wie ein Hase, wenn man mir ins Leder geht. Dann sage ich nur, Herr, wenn es dann mal so weit kommt, gib mir die Gnade, dass ich feststehe und nicht dich verleugne. Polycarp hat, ja, könnte ich noch erzählen, aber ich schaue auf die Uhr, dass wir es nicht zu lange. Und dann hat das Kreuz, wo wir uns festgeschweißt haben, immer zwei Dimensionen. Eine vertikale, das ist der Weg nach oben. Und gleichzeitig die horizontale, das ist der Weg zum Nächsten. Also sehen wir, dass der Glaube auch ganz praktische Auswirkungen hat. Und nur durch diese Glaubensgewissheit, der Islam kennt keine Glaubensgewissheit. Ja? Auch wenn sie den Dschihadisten hier vorgaukeln, ja, wenn du dein Leben hier im Kampf für und so weiter, dann bist du gleich im Paradies. Nein, es ist eine große Lüge, das wird keiner von denen sagen können, das weiß ich. Das sagen sie dann, um einfach sich selbst Mut zu machen. Und dann sehen wir diese horizontale, mich treibt das Wort zum Nächsten. Ob es der Nachbar ist oder in der Familie oder wo auch immer, spielt keine Rolle. Der Nächste wird uns immer gezeigt und das ist nicht der Ferne in Nicaragua oder in Südafrika, wo man immer dann so schön im Rallye-Unterricht dann diese Dinge da, wie soll ich sagen, brühwarm als Unterrichtseinheit bekommen, was denn da alles falsch ist und so weiter und so weiter. Nein, nein. Unser Jesus wird uns den Nächsten zeigen und das sind die Familienmitglieder, das sind die Nachbarn, das sind die Leute in meiner Umgebung. Aber das sind die Auswirkungen des Glaubens. So, jetzt haben wir so viel, ja, ich hätte noch viel mehr, aber es macht nichts. Wir müssen einen Schlusspunkt setzen. Das ist allein der Glaube. Und morgen wollen wir es noch ganz praktisch machen. Mit dem Henoch. Wer kommen möchte und kann, ist gerne eingeladen. Und dann machen wir jetzt einfach einen Schlusspunkt. Amen.